Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektroauto News Podcast. Ich bin Sebastian und heute habe ich einen Gast dabei, der die deutsche E-Mobilitätsforschung seit über anderthalb Jahrzehnten mitprägt. Achim Kamka von der RWTH Aachen. Bekannt durch den Streetscooter leitet er heute das Projekt FastBat. Ein mit 50 Millionen Euro gefördertes Vorhaben, das maßgeschneiderte Batterien für Nischenanwendungen nach Europa bringen soll. Wir sprechen darüber, warum Standardzellen aus Asien nicht immer die Antwort sind, welche Rolle KI in der Batterieentwicklung spielt und warum ausgerechnet das Rheinische Revier zur Batterieregion Europas werden soll. Es geht direkt los ins Gespräch mit Achim Kamka. Viel Spaß damit.
Hallo Herr Kamka, vielen Dank, dass ich heute die Zeit nehme, dass wir uns ein wenig über FastBat unterhalten. Eines Ihrer neuesten Projekte nenne ich es mal. Wahrscheinlich ist es wesentlich mehr als ein Projekt. Im Umfeld der E-Mobilität müssen wir Sie, glaube ich, auch nicht mehr vorstellen. Aber vielleicht können Sie ein paar Worte über FastBat verlieren, was sich hinter dem Cluster für Fast Battery Customization verbirgt, was die Pläne damit sind und wie uns das Ganze hier ein Stück weit voranbringen soll.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also ich bin ja, wie Sie richtigerweise gesagt haben, schon seit einiger Zeit, seit über einem Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnte an dem Thema Elektromobilität dran. Mit Streetscooter, mit dem Fahrzeug hat das Ganze gestartet. Und ich habe mir immer sehr gut auch angeschaut, wie kann man den Standort Deutschland, Standort Europa voranbringen. Also nicht nur die E-Mobilität einzuführen bei uns, sondern auch, dass da Wertschöpfung bei hängen bleibt. Ja, das ist meine Mission, das ist mein Ziel über viele, viele Jahre jetzt. Und wir haben uns angeschaut, was fehlt. Und ein großer Bereich ist, dass in dem Ökosystem es an allen Ecken und Kanten fehlt. Ja, das heißt, wenn ich wirklich eine Entwicklung machen will, alle Materialien und das dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße bringen möchte, kriege ich halt vieles in Europa nicht. Das heißt, so wie wir es eigentlich kennen aus der Automotive-Industrie, ich habe gute Maschinen- und Anlagenbauer, ich habe gute Partner, Lieferanten, ich habe die nachher das Produkt auf die Straße bringen. Das Geschäftsmodell funktioniert. Man kann sich die Bälle hin und her spielen im Kurzpass. Wenn ich das im Bereich Batterie machen möchte, geht mein Pass oft ins Leere. Ja, oder er muss bis nach China geschlagen werden und kommt dann manchmal zurück, manchmal auch nicht. Und das ist eigentlich eine große Herausforderung. Das ist die eine. Und die andere ist, auch dadurch, aber auch durch viele andere Themen, sind wir zu langsam. Es ist ja eben oft in der Geschichte so, nicht der Große übertrifft den Kleinen, sondern der Schnelle ist der, der nachher das Geschäft macht, der nachher die Nase vorne hat. Und genau aus diesen Überlegungen, dass wir wirklich in die Praxis geschaut haben, aber auch, was gibt's für kluge Ideen, die USPs sein können und wie können wir die umsetzen, so ist die Idee von FastBat entstanden. Damit bilden wir also ein gesamtheitliches Ökosystem, aufbauend auf dem, was da ist. Ist also jetzt nicht wieder einer macht wieder alles neu von vorne. Das macht keinen Sinn, sondern aufbauend auf den Strukturen, die wir ja teilweise mitgeschaffen haben oder die Partner von uns geschafft haben, setzt das auf und geht in den Gesamtprozess so rein, dass wir nachher viel schneller entwickeln und bis zur Serienreife customized Batterien, also für Nischen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in die Produkte zum Kunden bringen können. Das ist die Kernidee, die wir mit Partnern vorantreiben in dem Projekt FastBat.
Das heißt, Sie haben es eben richtig auch schon oder wahrscheinlich korrekt eingeordnet. Es geht um Nischenprodukte, Nischenbatterien, die wir da später oder Batterien, die wir in Nischen im Einsatz haben. Es geht nicht um die Batterie, die jetzt in Fahrzeugen zum Einsatz kommt, die hunderttausendfach vom Band laufen werden.
Ja, das ist natürlich ein schönes Thema und ich bin, das ist mir auch nochmal wichtig. Wir arbeiten weiter auch an dieser Fragestellung, selbstverständlich im Hause PEM. Aber wenn wir wirklich sagen, wir wollen eine Durchgängigkeit als Basis einmal haben, wäre es vermessen, mit den Ressourcen, die mir, meinem Netzwerk zur Verfügung zu stehen, zu sagen, damit machen wir jetzt Automotive. Ja, da kennen wir alle die Zahlen. Wir wissen, dass wir da über Milliarden reden, über langen Atmen. Das heißt, das ist ein ganz anderes Rad. Aber viele der Innovationen kann ich eben auch gut in den Nischen brauchen, die eher mal kleinerskalig sind, was das Thema Batterie angeht, aber trotzdem eben einen hohen Anspruch haben, interessant sind, wo ich aber dann die Kostenvorteile, die ich jetzt aus Asien insbesondere habe, nicht voll ausspielen kann, weil es kleinteilig ist und nicht immer passend ist. Das heißt, da muss ich individueller rangehen. So, und da brauche ich dann natürlich modularen Anlagenbau. Ich muss die Prozesse so gestalten. Ansonsten bin ich halt wieder in Kostenstrukturen, wo ich sehr, sehr hohe Stückzahlen brauche. Und genau das haben wir uns halt rausgepickt. Das ist einmal der ganz große Block des Dual Use zum Beispiel, aber auch im stationären Speicherbereich, wenn ich unabhängig sein will. Also es gibt viele Anwendungen, wo das sehr, sehr sinnvoll ist, also nicht aus der Not geboren, sondern sehr, sehr sinnvoll ist. Und das kann wiederum der Nährboden sein, um auch zu skalieren. Aber ich habe eben eine Durchgängigkeit, ich habe ein vollständiges Ökosystem abgebildet für diese Nischen und daraus kann ich dann wachsen und es findet Wertschöpfung statt.
Haben wir dann eben auch den Vorteil, weil wir eben in diesem, nennen wir es mal, maßgeschneiderten Bereich dann auch unterwegs sind, dass man da auch einen anderen Preispunkt ansetzen kann für die Endprodukte, die jetzt daraus hervorgehen, als wenn ich eben auf diese, nennen wir es mal, Massenware aus China setze?
Genau, das ist so. Also dadurch, dass ich dadurch natürlich Vorteile im Produkt habe, kann ich auch für die Batterien einen anderen Preis nehmen schlussendlich und das öffnet eben genau die Tür, denn eins ist auch klar, in der kleinen Serie werde ich nie auf dem Preispunkt sein, wo ich in der Großserie bin. Das ist auch nirgendwo so, also auch außerhalb der Batterie nicht. Und deshalb passt es aber sehr gut, weil ich eben einen Mehrwert habe. Das ist aber nicht mehr, wie oft diskutiert wird, du musst mehr für die Batterie bezahlen, weil sie aus Deutschland kommt, sondern es hat dann einen Mehrwert, den diese Batterie wirklich erfüllt für den Kunden, für den Endkunden. Und dann darf die natürlich auch ein Stück weit teurer sein, weil sie sich auch im Business, im Geschäftsmodell unseres Kunden oder des Kunden, unserer Partner, dann wirklich auch rechnet. Ja, das ist der Punkt.
Das ist auch ein Punkt, den man dann durchaus mittragen kann, wenn dann der Mehrwert geboten wird, damit ich dann eben auch mehr auf den Tisch lege dafür, für das schlussendliche Produkt. Jetzt ist die Frage ja die, China ist ja, gerade wenn wir im Thema Batterie unterwegs sind, extrem schnelllebig, extrem schnell in der Entwicklung. Jetzt sehen wir ja schon bei unseren OEMs, dass es da immer mal ein bisschen länger dauert als bei den Marktbegleitern aus China. Wie ist das bei euch im Umfeld der Batterie oder was für einen Druck nehmt ihr da wahr? Ist da auch so ein zeitlicher Druck dann dahinter, dass da auch schnell entsprechende Lösungen auf den Markt kommen müssen? Oder nimmt man sich dann im Rahmen des Projektes auch ein Stück weit die Zeit, um dann eher, ich sag mal, an der Ideallösung dran zu sein?
Nein, das ist die Ideallösung. Wir brauchen eine Lösung. Wir müssen Lösungen generieren, die der Markt möchte, also nicht am Markt vorbei. Der Forschungsanspruch, der dann ist, ist, das wirklich schnell genug zu machen. Das heißt, wir gehen in die Methoden, in die Modelle, dass wir zum Beispiel sehr, sehr schnell Elektroden entwickeln können. Ja, und das ist Forschungsanspruch. Dass da wirklich besser zu sein, als ich das in Asien bin, das ist eben kein Selbstläufer und macht mal einfach schneller, lauft schneller, sondern da muss ich Methoden, Modelle haben, mit denen das geht. Da muss ich AI einsetzen an spezifischen Stellen. Natürlich kann AI nicht die komplette Entwicklung machen, aber zum Beispiel Testprozeduren abkürzen. Das heißt, da muss man wirklich wissen, wie Spezifikation des Produktes und des Prozesses ist. Man muss einen Tiefgang haben und dann kann man Methoden und Modelle ableiten, die wirklich dabei helfen, sich zu differenzieren. Das ist der Forschungsanteil. Aber Sie haben vollkommen recht, es geht um Geschwindigkeit und es ist ein hoher Anspruch, wenn wir jetzt postulieren, wir wollen schneller als Asien sein. Wir sind im Augenblick viel langsamer als Asien. Das heißt, wir müssen wirklich, man spricht ja vom Überholen. Also es geht um Geschwindigkeit. Und das ist auch das, was in Summe dann im Sinne Transformation, glaube ich, ein Signal für ganz Europa haben kann, dass es uns vielleicht eben wieder dadurch gelingt, schneller zu agieren. Und genau dafür stehen wir in Europa im Augenblick ja nicht, sondern wir stehen eher mittlerweile für Langsamkeit, für Behäbigkeit, dass alles extrem lange braucht, bis wir ein Rad mal wirklich drehen. Ja, dass wir sehr, sehr viel diskutieren, die Risiken sehr, sehr stark sehen. Und wir wollen hier einen Konterpunkt setzen und sagen, wir Europäer, wir haben es drauf. Wir können das, wenn wir wollen und uns richtig aufstellen.
Maßgeschneiderte Batterien können wir für unterschiedlichste Felder, Sie haben es schon mal angerissen, Batteriespeicher, Nutzfahrzeuge, im Kleinst-Pkw-Bereich wahrscheinlich auch schon. Aber wo ergibt es denn überhaupt Sinn, auf eine maßgeschneiderte Batterie zu setzen? Und ist es dann irgendwann nicht einfach auch so, ich sag mal, ein Wildwuchs an Sonderlösungen, der da auftritt, den man vielleicht auch vermeiden sollte, weil es dann doch auch wieder eine entsprechende Komplexität nach hinten heraus ergibt?
Ja, das ist ja genau das, was schlussendlich dann nachher der Markt entscheidet. Ne? Also Komplexität ist ja kein Selbstzweck, also aus dem, weil ich jetzt ganz viele unterschiedliche Batterien machen möchte, versuche ich die zu verkaufen. Das funktioniert nicht. Aber es gibt Anwendungen, wenn ich jetzt in die Logistik reingehe und mir eine Drohne anschaue, ja, und da eine Batterie verbaue. Im Automobilbau war es ja ähnlich. Eine Batterie hat eine bestimmte Form, muss ich halt das Fahrzeug anpassen. So, bei einer Drohne ist das dann schon schwieriger. Wenn ich jetzt sage, die Batterie ist halt XY, hat die Abmaße, jetzt baue ich die Drohne drumherum, macht relativ wenig Sinn. Das heißt, ich muss irgendwelche Rundungen zum Beispiel ausnutzen. Das heißt, die Form einer Batterie kann schon entscheidend sein Und die kann ich dann eben nicht standardmäßig kaufen. Aber das macht einen riesen Mehrwert, vielleicht überhaupt ein Produkt erst gangbar, dass ich es hinkriege. Dann Unabhängigkeit ist ein Riesenthema. Wenn ich jetzt mir Infrastruktur anschaue, wo ich Speicher brauche und möchte, dass ich die für kritische Infrastruktur zum Beispiel einsetze, dann darf das nicht angreifbar sein. Hat jetzt mit der Zellchemie nichts zu tun, sondern mit der Software drumherum, der Elektronik. Das heißt, ich muss unabhängig sein, was das angeht. Aber ich möchte ja auch Ersatzteile haben. Und damit bin ich mitten in der Prozesskette drin, dass wir jetzt nicht die Rohstoffe alle aus Deutschland auf einmal bekommen. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Aber das Kritische sind ja auch die Zwischenschritte. Also eine unabhängige Prozesskette überall, wo ich das brauche. Also wenn es um Sicherheitsthemen zum Beispiel geht. Dann, wenn es um bestimmte Anforderungen auch geht, wie lange so eine Batterie zum Beispiel hält. Also es gibt Anwendungen im Dual-Use-Bereich, wo eine Batterie sehr, sehr lange, über viele Jahre einfach schlummert, irgendwo sein muss und dann muss ich sie einsetzen. Ja? Oder sie muss autark sein und so weiter. Das heißt, höchste Anforderungen an Haltbarkeit, an Temperaturen, an Abforderungen der Leistung. Und das kriege ich halt mit Standardzellen nur sehr, sehr schwierig hin oder sehr, sehr aufwendig. Und das ist natürlich jetzt nicht der Markt, der nachher 50% des Batteriemarktes ausmacht, aber auch kleine Prozentanteile von einem Milliardenmarkt, der ja stetig wächst, sind eben schon auskömmlich, um eine Wertschöpfungsstruktur aufzubauen. Und darum geht's ja. Unser Ziel ist mit Sicherheit zukünftig auch in Europa in die Skalen reinzukommen. Aber wir müssen ja irgendwo wirklich Erfahrungen aus der Praxis sammeln. Man muss in Themen reinkommen, dass Geld fließt, dass sich in einem System Geld bewegt. Und das wollen wir schlussendlich ermöglichen.
Jetzt sind wir dann ja in Nordrhein-Westfalen, einem Gebiet unterwegs, wo ja, ich sag mal, eher früher die Braunkohle regiert hat. Jetzt will man die Batterie dort reinbringen. Das ändert ja auch ein bisschen was in der Industrie dort vor Ort. Also sprich Zulieferer eventuell oder auch andere Firmen, die sich daran beteiligen wollen, kommen auf sie zu. Ich denke, das ist ja auch der Hintergedanke dabei, dass man da Hand in Hand miteinander geht. Wie kann man sich sowas vorstellen?
Es ist die Idee, auch örtlich ein Cluster zu etablieren. Es gibt ja unglaublich viel schon in Aachen, ja, was es an auch Partnern dort gibt. Und trotz aller Digitalisierung möchten wir natürlich auch diese Örtlichkeit, also diesen Hub, dass viele intelligente Menschen, die Ahnung von Batterien, von Zellen haben, dass sich das noch mehr konzentriert. Wenn man mal in andere Bereiche reingeht, dann ist dieses eine Konzentration vieler Menschen, die wirklich Ahnung von einem Thema haben, sorgt immer dafür, dass sich das noch schneller dreht, weil man doch vom anderen irgendwie was mitkriegt und zusammenarbeitet. Und auch das führt dann zur Geschwindigkeit. Ne? Heutzutage, klar, kann man auch viel, wie wir jetzt auch, ich muss nicht bei Ihnen sein, um das hier aufzunehmen. Nichtsdestotrotz, sich zufällig dann doch mal bei der Tasse Kaffee zu treffen, über den Weg zu laufen, das passiert dann doch durch Nähe, auch Nähe von wirklicher Örtlichkeit. Und das ist unser Ziel. Und das findet nun dann hier mal in der Braunkohleregion statt. Und ich finde das ja auch schön. Ne? Hat da beides mit Energie zu tun und diese Transformation aus marktwirtschaftlicher Sicht eben auch nach vorne zu bringen. Und das ist mir persönlich eben nochmal sehr wichtig. Wir wollen hier eben nicht an Problemen forschen, die kein Mensch hat, sondern es ist ein reales Problem, dass wir Energie speichern müssen. Sonst funktionieren viele der Ideen, die wir haben, nicht. Das heißt, Energiespeicher brauchen wir. Früher war es in der Braunkohle gespeichert, die ist verbrannt worden. Wir speichern es dann jetzt zukünftig in Batterien. Also ich glaube auch von der Psychologie gibt es da eben schöne Analogien. Und es ist eine Transformation. Sie muss aber funktionieren. Wir möchten da die Menschen mitnehmen. Aber natürlich erfordert es auch Leistung von uns allen. Ne? Wir können uns nicht ausruhen. Und wenn wir als Deutschland, als Deutsche meinen, ne, wir haben den Erfolg gepachtet und das wird alles weiterlaufen, sehen wir, dass es eben nicht so ist. Die anderen Nationen, die anderen Menschen schlafen nicht, ruhen sich nicht aus, die geben Vollstrom. Und das müssen wir eben auch tun. Ja? Das heißt, durch Leistung, durch die richtigen Probleme zu lösen, das sind alles die Themen, die wir beispielhaft in Fastbat am Beispiel der Batterie bearbeiten.
Und es zeichnet ja auch ein schönes Bild dieser Transformation von Braunkohle zu Batterien, dass man da auch die Menschen mitnimmt. Das ist ja, glaube ich, auch ganz schön für die Story, die man darum erzählt. Für den Wandel haben sie ja auch schon richtig ausgeführt. Man braucht die richtigen Menschen, die eben unter Vollstrom stehen, die Begeisterung mit haben, die das auch verändern wollen. Haben aber auch in dem Zusammenhang vorhin schon mal KI aufgezählt, dass das nicht alleine die Entwicklung von so einer Batterie nach vorne bringen kann, aber es wird wohl ein essentieller Teil davon sein. Wenn ich jetzt KI aus meiner Sicht betrachtet oder in der Produktion, ist es ja immer so, dass man auf eine entsprechende große Datenmenge zurückgreifen muss, um eben Erkenntnisse draus zu ziehen, damit zu arbeiten. Wenn man jetzt aber gar nicht erst in diese Massenfertigung mit reingeht oder in diese Massenherstellung der Batterien, habe ich überhaupt genügend Daten, mit denen ich dann wieder arbeiten kann? Oder wie gelingt mir dieser Spagat?
Wir haben ausreichend Daten. Wir produzieren hier auch zusätzlich Daten. Wir haben aber auch ausreichend Daten. Wir arbeiten ja auch eng mit der Forschungsfabrik der FFB in Münster zusammen, wo auch Daten erzeugt wird mit anderen Partnern. Da mache ich mir keine Sorgen, dass man muss die gut aufbereiten. Das ist das Wichtige. Man kann dann ja auch künstliche Datensätze darauf erzeugen. Man muss halt die Methoden und die Modelle, mit der AI arbeitet, kennen und die Experten da an Bord haben. Das haben wir alles vorgespurt. Da fühle ich mich uns gut aufgestellt. Das wird funktionieren. Also da wird nicht es nicht anbrennen an dieser Stelle, dass uns irgendwelche Daten oder Informationen.
Und die Daten werden wir dann sowohl in der Forschung und Entwicklungszeit verwenden können, als auch dann später wahrscheinlich Ausschussreduktion oder auch in Energieeffizienz in der Produktion. Das wird sich ja wahrscheinlich durchziehen.
Genau, also es ist einmal dieses Thema Schnelligkeit, dann haben wir aber natürlich auch drauf gesetzt, dass wir von vornherein in Kreislaufen denken, also nicht mehr linear das Produkt, das heißt eine marktwirtschaftliche Kreislaufwirtschaft, die wirklich auch funktioniert und Vorteile hat, also effizienter schlussendlich ist mit eins der Ziele. Den Ausschuss nach unten zu kriegen in der Produktion mittels, also direkt, aber auch zum Beispiel durch direktes Recycling. Das heißt, man stellt fest, an der Elektrode gibt es bestimmte Bereiche, die kann ich so nicht verwenden, dann wird es direkt zurückgespielt. Also dadurch senke ich auch den Ausschuss. Ideal ist natürlich, ich produziere ihn erst gar nicht, aber wenn ich ihn schon produziere, ihn direkt zurückzuholen und damit natürlich auch nochmal Kosten zu senken. Auch was das Thema Energieeinsatz angeht, auch da geht es ja, welche Energie setze ich ein, aber auch wie viel. Also auch da gibt es einige Schwerpunkte, die den Energieeinsatz nochmal deutlich senken. Zum Beispiel Lasertrocknen anstatt konventionelles heiße Luft auf irgendwas blasen, um zu trocknen. Da kann ich auch signifikant einsparen. Also da werden einige Alleinstellungsmerkmale herausgearbeitet, die über den Gesamtprozess in Summe uns dann eine gewisse Überlegenheit erzielen lassen.
Und wenn wir jetzt nochmal den Blick vielleicht auf die nordrhein-westfälische Wertschöpfungskette riskieren, kann man da aktuell schon sagen oder können Sie schon feststellen, wo sind aktuell noch die größten Lücken sind, die geschlossen werden müssen? Ist es eher beim Material zu sehen? Ist es bei der Anlagentechnik, die wir haben? Sind es die Maschinenbauer, die fehlen? Ist es irgendein anderes Glied in der Kette, das Sie sich wünschen, das jetzt im Rahmen von FastBat oder dafür dann eben auch noch besetzt wird?
Ja, es ist tatsächlich leider so, dass es überall ein bisschen, oder nicht leider, also es ist überall ein bisschen. Das heißt, ich habe egal, in welchen Topf ich reinschaue, fehlt es an etwas. Und deshalb haben wir eben auch so einen ganzheitlichen Ansatz aufgebaut und nicht gesagt, wir machen jetzt ein Materialcluster oder ein Maschinenbaucluster, ne? Sondern es ist eigentlich wirklich von der Entwicklung über Materialverfügbarkeit in Kleinstmengen, bis halt dann ich wirklich in die kleinen Serie- und Serienfertigung gehe, an modularen Anlagen. Also es fehlt überall entweder noch das i-Tüpfelchen oder auch signifikant. Und die Dinge bringen wir schlussendlich jetzt zusammen hier.
Wenn man da jetzt aus Sicht der Forschung dann nochmal drauf schauen kann, der Forschungsgemeinschaft, die Sie jetzt hier in dem Bild vertreten, und man hätte, wie gesagt, mal einen Wunsch, einen Satz an die Produktionsseite über, als auch an die Politik, damit eben FastBat zum Erfolg wird, wenn man dann drauf zurückblickt. Was wäre das, was man sich da eben wünscht, dass das mit auf den Weg gegeben wird oder was man mit auf den Weg bekommt?
An Politik, dass wirklich ernst gemacht wird mit dem Punkt Deregulierung und Abbau von Hindernissen. Ja? Ich lerne niemanden mehr kennen, der sagt, wir müssen nicht Bürokratie abbauen. Alle sagen, wir müssen das machen. Genau, dann müssen wir es auch bitte tun. Das gilt sowohl für die Firmen, die Unternehmen, also auch uns selber, aber eben auch für die Politik. Also Sie haben ja gesagt, was ist mein Wunsch an die Politik? Wirklich da pragmatisch dran zu gehen und auch in einer gewissen Radikalität Bürokratie abzubauen, weil das ist einer der Haupthemmschuhe, was Kosten, aber auch Zeit angeht, um die Dinge wirklich in den Markt zu treiben. Von der Industrie und von den Partnern und von der Produktion und von den Investoren wünsche ich mir aber ebenso den Mut, wirklich Risiken einzugehen. Ja, dieses Abwarten und auf die todsichere Sache warten, ja, die wird erstens nie kommen. Wir sind in Deutschland eigentlich immer auch dadurch groß geworden, dass wir Risiken eingegangen sind als Unternehmer, als Menschen, die daran beteiligt waren. Und damit dürfen wir jetzt nicht aufhören. Und somit sind es eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Die Unternehmer, aber auch die Banken, die Investoren müssen ihren Job machen und Risiken eingehen. Ja, nicht beliebige Risiken, aber Risiken eingehen. Und die Politik muss die Rahmenbedingungen wieder glatt rücken. Und insofern haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Wir müssen unseren Job machen, den ich eben beschrieben habe. Auch das ist kein Zuckerschlecken, sondern da müssen wir auch schwitzen und hart arbeiten dafür und wirklich kämpfen. Es ist kein Selbstläufer. Und ich hoffe, dass die anderen dann auch ihre Hausaufgaben machen. Ich muss auch machen, andere auch.
Gehen wir davon aus, dass Sie Ihre Hausaufgaben machen, die Politik als auch die Industrie. Und wenn wir dann in 5 Jahren zurückblicken auf FastBat, woran würden Sie messen, dass das Projekt, dass Sie ja herangehensweise ein Erfolg war?
Ja, wir haben uns klare Ziele gesetzt, die auch schlussendlich nachprüfbar sind. Das sind auch Themen wie Startups, die daraus entstehen. Aber auch klare Produkte, Arbeitsplätze. Also wir haben uns wirklich Kennzahlen gegeben, wo wir sagen, daran lassen wir uns messen. Und dann werden wir sehen, wie weit wir da schlussendlich kommen. Aber das haben wir sehr klar auch formuliert und auch anspruchsvoll. Ja, und dann werden wir in 5 Jahren sehen, sind diese Arbeitsplätze tatsächlich entstanden. Ne? Wir haben jetzt nicht genau definiert, in dem Arbeitsschritt so und so viele, aber wir haben uns Mengen vorgenommen. Und die werden wir auch hoffentlich dann erfüllen.
Dann vielen lieben Dank. Dann denke ich, dass wir spätestens in 5 Jahren nochmal gemeinsam drauf blicken, wie das Projekt verlaufen ist, wie FastBat gewachsen ist seitdem und hören uns aber vielleicht vorher nochmal zu einem oder anderen Thema. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Kamka.
Sehr gerne.
Sehen wir hier mit FastBat die nächste Hoffnung für Europa im Umfeld der Batterieforschung, Batterieproduktion. Man weiß nicht so richtig. Auf jeden Fall ist ein guter Versuch, etwas zu ändern und ja, dem doch starken chinesischen Marken wenigstens den Rang abzulaufen oder zumindest den Versuch zu wagen. Ich fand es auch gut, dass es eine klare Analyse von Kamka gab, warum der Nischenansatz kein Umweg ist, sondern strategisch der einzig sinnvolle Einstieg. Eben nicht diese Massenware nachmachen, sondern da ansetzen, wo Standardlösungen schlicht nicht ausreichen, der Markt oder das Umfeld für Speziallösungen zu werden. Klingt natürlich eher simpel, ist es aber definitiv nicht, wie wir wissen. Insofern spannende Einblicke, die uns Achim Kamka hier gegeben hat auf das Projekt. Wir werden es weiterverfolgen bei uns im Portal. Dir vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Sonntag, wenn dann auch schon die nächste Folge des Podcasts online geht. Mach's gut, bis dahin, ciao.